Wir hatten uns letztes Mal angesehen, die Semantik von T-Boxen. So, und gut, wir haben also praktisch bisher mehr oder weniger nur definitorisch agiert. Ja, wir haben uns ein paar elementare Fakten in der Semantik klar gemacht, aber im Wesentlichen nur uns Syntax und Semantik angesehen. So, jetzt kommen also die tatsächlichen technischen Inhalte. Wir gehen umgekehrt vor wie bei der First-Order-Logik. Wir machen also erst Ausdrucksstärke und dann erst die Algorithmik. Deswegen, weil die Algorithmik uns eigentlich hauptsächlich beschäftigen soll und im Gegensatz zur Prädikatenlogik, wo ja das Resultat nur negativ war, unentscheidbar und Punkt, bekommen wir hier ja jetzt Entscheidbarkeit und können uns also ernsthaft Gedanken über Algorithmen machen. Vorweg also, wie gesagt, die Abschätzung zumindest der, nach oben der Ausdrucksstärke. Das nimmt dann so ähnliche Formen an, wie eben die Geschichte mit den ehrenfurchtfreien C-Spielen im Fall der Prädikatenlogik. Die Spiele sehen hier halt ein bisschen anders aus und man kann sie insofern auch leichter und etwas nützlicher als im Fall der Prädikatenlogik in so ein statisches Format gießen. So, das machen wir jetzt und zwar ist das Stichwort dazu Bisimilarität. So, und in der Tat, wir steigen gleich ein mit einer statischen Definition. Also, wir nehmen uns her zwei Kripke-Modelle, also das I, das ich da schreibe, wird also I gleich 1 oder 2. Kripke-Modelle heißt ja Paare aus Kripke-Rahmen XIRI, nicht R, das soll jetzt hier nur, also der Einfachheit halber machen wir jetzt also Kripke-Rahmen mit nur einer Relation. Also der Index I bezieht sich hier nur darauf, dass wir zwei Kripke-Rahmen haben. Diesen hier, also einen indiziert mit 1 und einen indiziert mit 2, aber beide haben jeweils nur eine Relation. Und dann gibt es, um noch ein Modell draus zu machen, jeweils noch eine Evaluation obendrauf. Man sieht hier schon, für Zwecke der theoretischen oder der metatheoretischen Behandlung schwenke ich also grundsätzlich auf Modallogik-Obnotation um. Ja, also die Beschreibungslogik-Notationen, die geben wir uns für die Beispiele, weil die Beispiele dann schöner aussehen, als wenn man irgendwie ellenlange Indizes an irgendwelche Diamonds schreibt. Aber für Zwecke der Analyse, sowohl der Ausdrucksstärke als auch der Algorithmik, halten wir uns an Modallogik-Notationen. So, wenn also das hier nicht Kripke-Modelle sind, dann nehmen wir uns her eine binäre Relation zwischen den beiden Zustandsmengen. So, und wir sagen, so ein Ding sei eine Simulation, wenn folgende Bedingungen gelten. Simulation heißt das, was man denkt. Ja, also ich kann mir ja alternativ diese Kripke-Modelle, wenn ich Informatiker bin, auch als so Maschinen denken. Ja, und oft genug ist das tatsächlich die Sichtweise auf die ganze Geschichte. Gut, hier für Zwecke von Ontologien und Beschreibungslogik und so ist die Sichtweise eine etwas andere, aber im Grunde kann man da völlig agnostisch sein. Also wenn wir die Dinger mal für einen Moment als Maschinen ansehen, kann eine Maschine eine andere simulieren, wenn sie alles machen kann, was die erste macht. So, die Reihenfolge ist hierbei, dass die zweite die erste simuliert. Das ist manchmal von der Sprechweise her etwas verwirrend. So, wir sagen also eine Simulation, S sei eine Simulation, wenn S bezeugt gewissermaßen, dass immer die zweite Maschine das machen kann, was die erste machen kann. Was soll das heißen? Na, dass das machen kann und sich dabei so verhält. Das sind also zwei Dinge, die da verlangt werden. Nämlich erstens machen wir das mit dem sich so verhalten. Erstens, was machen können heißt irgendwie unter anderem eine Proposition wahrmachen. Ja? Also sprich, die zweite soll jetzt alle Propositionen wahrmachen, die die erste wahrmacht. längs dieser Relation. Das heißt, gut, ist alles, was jetzt feucht ist, quantifiziert über ein Paar, das in Relation steht. Also für alle, wie wollte ich die Kinder nennen? Also für alle Paare XY von Zuständen, die nun unter S in Relation stehen, gilt erstens, wenn also X irgendeine Proposition wahr macht, sprich wenn also X in V 1 von P ist, dann soll folgen Y macht die Proposition auch wahr, ist also in V2 von P. Und zweitens, so, das ist also jetzt, Y kann alles machen, was X macht im Moment. So, und das soll sich in die Zukunft fortpflanzen. Das heißt also, es soll gelten für alle Zustände x' in x1 die von x aus erreichbar sind. Das ist also jetzt etwas, was x machen kann. X kann zu x' gehen. So, jetzt kann ich natürlich nicht von y verlangen, dass es auch zu x' gehen kann. Es lebt noch nicht mal im selben Kripke-Rahmen wie x'. Ja, das heißt, es muss was Entsprechendes können. Dieses Entsprechende, was es kann, muss eben ein y' in x2 sein. Und da soll y eben in R2 hin können. So, und nun ja, kann natürlich das y' zunächst mal was völlig anderes sein als das x'. Das wollen wir nicht. Ja, also es könnte irgendwie zum Beispiel Propositionen nicht wahr machen, die x' wahr macht und so ein Zeugs. Ja, wie erreichen wir das? Wir verlangen dass y' wieder in Relation x' unter s, in Relation zu x' steht unter s. In anderen Worten, dass also y' wieder x' nachmachen kann. So, nicht? Das ist also diese merkwürdige Art, so in die unbestimmte Zukunft hinein zu induzieren, ja, also so eine Art nicht wohlfundierte Induktion. Nicht? Also zwei Dinge sind dann, können dann dasselbe, wenn, oder Y kann dann alles, was X kann, wenn wann immer X irgendwas macht, Y was machen kann, wo es landet, wo es wieder alles machen kann, was das ursprüngliche X' konnte. Das klingt also nach einer nicht wohlfundierten Zirkularität, ja, und das ist es auch, funktioniert aber trotzdem. So, das Ganze, das merken wir uns an einem Bild, ja, also wenn wir diese Situation haben, x ist in Relation s zu x' und ich male das R jetzt einfach mal immer als Pfeil, ja, das x, das R kann also einen Übergang machen zu x', dann muss gelten, es existiert so eine rechte untere Ecke in dem Diagramm, sodass also das y hier einen Übergang machen kann und das y' wieder in Relation s zu x' steht. Ja, also wir malen uns das immer als so Vierecke. So, und wir sagen, x sei similar zu y und schreiben das so, x, na, ist das nicht schön geworden, also das ist x geschweift kleiner gleich y, das schreibt sich in LaTeX Backslash, ja, wie auch immer, Preckeck mit C, ja, also und Q am Ende, also Predecessor or equal soll das heißen. Ja, also wir sagen, x sei similar zu y schlechthin, ja, ohne Erwähnung von s. wenn eine Simulation S existiert mit XSY. Ja, also diese Relation von Similarität wird also praktisch definiert durch Vereinigung aller Simulationen. So, okay, das ist die erste Definition. Das ist jetzt noch nicht die Bisimilarität, von der wir gesprochen haben, aber ich verbringe da ein bisschen mehr Zeit drauf, weil wir das mit der Similarität zwar eigentlich nicht jetzt brauchen, wohl aber nachher im Kapitel über EL. So, machen wir mal ein Beispiel. Hier haben wir einen Knoten. Ich interessiere mich jetzt mal gar nicht für propositionale Atome. Sagen wir, es gibt einfach gar keine propositionalen Atome. Funktioniert auch so. Und hier malen wir mal ein Modell hin. Das sieht so aus. Das hat hier einen Übergang und bleibt dann stecken. Also geben wir den Kindern mal einen Namen. Ja, dieser hier heiße mal nur 0. Dieser heiße, wie soll er heißen, auch nur 0. So, dieser hier heißt 1, 1, das ist der erste Zustand auf dem ersten Zweig. Ja, dann gibt es hier, kommt der, hier ist der erste Zustand auf dem zweiten Zweig und der zweite Zweig hat noch einen zweiten Zustand 2, 2 und so weiter. Hier ist 1, 3 und so weiter. Ja, das geht bis 3, 3. Ja. So, und so weiter, immer längere Zweige. Und hier oben machen wir einen unendlich langen Zweig, der hat also Zustände 1 unendlich, 2 unendlich und so weiter ad infinitum. Ja? So. Ich behaupte, die 0 auf der rechten Seite, ach so, Sprechweise fehlt noch, x similar zu y oder, und jetzt wird es blöd, ja, ich habe gesagt, die Reihenfolge ist ein bisschen problematisch, y simuliert x, das habe ich implizit die ganze Zeit schon so ein bisschen verwendet, glaube ich, nicht? Also der rechte simuliert den linken. Also ich behaupte, diese 0 hier simuliert diese 0. Was wäre eine Relation? Nee, also wir müssen ja, um zu zeigen, dass also ein Zustand den anderen simuliert, müssen wir eine Simulation angeben, die die beiden in Beziehung setzt. Da ist also so ein bisschen Erfindungsgabe immer gefragt. Also, was wäre eine Simulation, die jetzt die beiden Nullen in der Reihenfolge links-rechts in Beziehung setzt? Vielleicht ist es ungünstig, dass sie beide gleich heißen. Ich nenne den mal Null quer. Also meine Behauptung ist, Null quer simuliert Null.
S können angegeben werden durch 0, 0' und 0, 1, 1.
Vielleicht einfach mal anschreiben und gucken wir mal, ob das klappt.
Ja, ich bin sicher. Dann gibt es auch Die erste Bedingung müssen wir gar nicht prüfen.
Ne, die erste können wir jetzt erstmal vergessen, genau. Interessant ist in erster Linie die zweite, genau.
Ach so, für alle.
Ja, genau. Ne? Also teilen Sie einmal dem Publikum mit, was Ihnen gerade aufgefallen ist.
Es muss für alle, nee, war das die erste? Das ist doch die erste, oder?
Das ist R1 jetzt gewissermaßen, ja.
Und das heißt, für alle x, es gibt ja nur 1 eigentlich. Dann ist es das. Dann gibt es nur 1, oder?
Für wo sind Sie jetzt in Nummer 2, oder was? Ja, okay, also machen Sie da mal das Viereck dahin, was sich da ergibt. Ja, vielleicht auf der Tafel dahinter, die ist gleich noch frei. Genau.
Also das ist hier die 0, das ist die Beziehung gesetzt. Und hier haben wir eigentlich irgendein x', das muss hier 0 sein.
Ja, was anderes gibt es nicht, 0, ja, genau.
Und dann muss es 1 geben. Hier ein y,
Strich, sodass das mit y und 0 mit. Genau, und
das ist ja, wenn wir y zum Beispiel setzen auf 1, 1, dann ist das natürlich.
Ja, aber da kommt jetzt der Einwand, genau.
Das Problem ist, ja, du musst jetzt ja wiederfinden, dass 0 und 1, 1. So. Und jetzt findest du aber für jeden Nachfolger der 0, was wieder die 0 ist, keinen Nachfolger für das y-Strich, weil das hat keinen mehr.
Ah ja, natürlich. Ja, dann muss man den unendlichen Zweig nehmen.
Man muss den unendlichen Zweig nehmen, das heißt also, wir schreiben das korrigierte S mal hin.
Ja. Eigentlich habe ich das Skript schon gesehen, aber
Ja, es ist natürlich blöde, dass ich immer Fragen stelle, die im Skript schon beantwortet sind, natürlich, aber gut, anscheinend klappt es trotzdem. Ja. Nicht? Okay, also jetzt müssten wir schauen, dass das jetzt klappt. Also. Genau.
Also für alle, ja genau, das geht dann weiter mit, genau, hier ist nur die 0 und hier muss es dann, dann gibt es ja noch die Strich, das können wir auch so setzen. Da besteht wieder die Relation S. Ja, und so.
Genau. Jo, und ich behaupte, es geht auch umgekehrt. Also 0 simuliert auch 0 quer. Ja?
Und dadurch, dass wir keine Evaluation haben, reicht es uns ja zu zeigen, dass wir immer einen Nachfolger finden. Und da im bewegten Modell einfach eine Schleife ist, finden wir immer einen Nachfolger. Und
genau, das heißt, die Simulation, die wir da als Zeugen verwenden, sieht wie aus? Ja, gerne.
Wir fangen jetzt ja immer mit, also wir fangen jetzt an mit Zustand 0'. Und jetzt müssen wir für jeden Nachfolger, wir fangen immer an mit,
also gut, wäre es die Simulation erstmal. Ja, also wir müssen erstmal die Simulation angeben, bevor wir zeigen können, dass es eine ist. Ne? Also vielleicht schreiben wir einfach mal das S hin, was wir nehmen.
Genau. Und jetzt müssen wir eben für jeden Nachfolger, was diesmal unendlich viele schon sind, das Y-Strich angeben. Und das ist halt für jedes, also für jeden Zustand ist es halt wieder 0.
Ja, nennen wir die rechte Menge x2, nicht? Einfach. Nein, nur die Menge. Also nicht die Elemente, die können x heißen. Nur die, also wir hatten ja streng genommen den Modellen keinen Namen gegeben, aber es ist halt ja, gemeint als x2. Ne?
Genau, das ist jetzt halt die Simulation.
Ja.
Und ja, warum ist es eine? Wir haben keine Evaluation, die wir prüfen müssen. Und die zweite Bedingung ist ja immer nur, wir finden für alle x' eine ein Y-Strich und wir haben hier immer einen Nachfolger.
Und der steht auch immer wieder in Relation, so wie wir es gebaut haben. Nicht? Also das malen wir ruhig einmal gnadenlos das Quadrat hin, was wir also generisch da malen.
Also wir fangen an mit diesmal 0.
Also ich würde dann die Simulation jetzt, also deswegen habe ich darauf bestanden, dass wir die Simulation erst hinmalen. Ja, also man nimmt sich einfach so ein paar, wie es in der Simulation drin steht. Also ich würde anfangen mit x und 0. Ne? Ja, genau.
Ja. Und hier finden wir jetzt irgendeine Nachfolger.
Ne? Wenn das so ist, manchmal auch nicht. Ja.
Ja,
nein, klar. Nein. Aber das ist vorausgesetzt, ne? Also insofern klappt. Ne?
Und hier gehen wir dann wieder auf die 0 und das steht wieder in der Simulation.
Genau. Genau so. Ja. Erkennt jemand, wie man das als Spiel formulieren würde? Ja, also man kann es hier schon ahnen, denke ich. Wo spielt Spoiler?
In X1.
Genau, Spoiler spielt immer links, nicht? Und Duplicator muss es rechts nachmachen. Ne? Das ist so ungefähr das Spiel. Was ist eine Konfiguration des Spiels? Ja, die Modelle sind fest, die sind was mal das Spielfeld, nicht? Also.
Nee, ich weiß nicht, ob wir das Spiel dann von jedem Zustand aus starten müssten. Oder nicht?
Wir starten von einem Anfangszustand. Also wir wollen ja wissen, ob zwei Zustände similar sind. Also wir fangen bei irgendwie zwei Anfangszuständen an. So, und was ist dann die eine Konfiguration? Die erste ist genau dieser Anfangszustand, genau. Und was dann die nächste? Wie sieht die aus?
Alle Nachfolger.
Alle, ja.
Ein Nachfolger?
Jeweils, ne? Also sprich, also was ist abstrakt gesprochen eine Konfiguration? Also aus. Ja, das könnte man machen, aber ist Overkill. Also man sieht es, wenn man an die Tafel guckt eigentlich. Es ist nur ein paar von Zuständen. Ja, also das ist der entscheidende Unterschied zum Ehrenfeucht-Fressé-Spiel. Ich muss nicht ständig die Konfiguration verlängern, sondern es reicht mir immer, die beiden von jeweils Spoiler und Duplicator zuletzt gespielten Zustände zu behalten. Ja, die vorher gespielten, die interessieren nicht. Das liegt eben daran, ja, dass ich nie mehr als eine freie Variable habe. Ja, also die Formeln reden immer alle nur über einen Zustand auf der linken oder auf der rechten Seite. Gut, von Formeln haben wir natürlich noch gar nicht gesprochen, ja, aber es ist eben aus unserer Sicht ist es eben gerade darauf zurechtgeschneidert, dass es also mit den Formeln gut funktioniert, nicht? Und deswegen, ne, also das sieht man eben daran, also was für eine Rolle, ja, wenn wir jetzt von Spieltheorie sprechen, was ist denn so eine Simulation in Begriffen von Spieltheorie? Ja, es ist halt, also die beiden machen, ist ja zu viel, weil den einen Spieler habe ich ja nicht im Griff. Ja? Also Spoiler ist ja mein Gegner. Was? Das ist eine Gewinnstrategie, beziehungsweise eine durch eine Invariante beschriebene Gewinnstrategie, genauer gesagt. Ja? Also eine Simulation sagt mir, wenn du das durchhältst, ja, also das sagt mir, das kannst du durchhalten, das gilt anfangs, ja, und das, damit gewinnst du, das ist praktisch hier. Diese Bedingung 1, ne? Die sagt mir, die Simulation gewinnt, dass am Anfang gilt, dass y und x und y in Relation stehen. Das heißt praktisch, die Invariante gilt anfangs. Und hier die Bedingung 2 sagt praktisch, die Invariante lässt sich durchhalten, egal was Spoiler zieht. Duplicator kann so ziehen, dass hinterher die Invariante wieder gilt. Jo. So, wir nehmen hier aus dem Beispiel die Message mit, diese beiden Modelle hier, ja, die simulieren sich gegenseitig, ja, jedenfalls also an der Null. Ne? Naja, sobald ich hier bin zum Beispiel, ist nichts mehr mit gegenseitiger Simulation, weil ich hier feststecke. Ne?
Eben. Aber in eine Richtung.
In eine Richtung ist es allgemein, ja, das haben wir gesehen, ja, also die Null, die simuliert alles auf der rechten Seite, ja, aber nicht alles auf der rechten Seite simuliert die Null, ne?
Nur der eine
Punkt am Anfang, ja gut, und die, alle Punkte hier in dem Zweig, ne?
Ja, nur der letzte Punkt.
Ja. So, wir machen weiter mit dem Definieren. Also wir nehmen uns wieder her Kripke-Modelle M1 und M2 wie oben und wir sagen, so eine Relation wie eben zwischen den Zustandsmengen sei eine Bisimulation genau dann, wenn S und seine Umkehrrelation, die ich hier S minus schreibe, wenn das beides Simulationen sind. Nochmal ausdrücklich, S minus ist also, wie gesagt, die Umkehrrelation von S, also die Menge aller Paare der Form y, x, wobei x, y in S ist. Und wir sagen, x sei bisimilar zu y oder x und y sind bisimilar und schreiben das hier, also mit geschwungenem Gleichheitszeichen. Naja, kann man jetzt raten, nicht? Wenn wenn eine Bisimulation S existiert, die die beiden in Beziehung setzt, also mit x, y in S. Ja, gut, gucken wir, sind die beiden Modelle bisimilar? Also 0 und 0 quer. Nee, denn? Gut, also die Umkehrung von dem Ding ist keine, ja, hier ist das Ding, also hier ist die Kreide, dann demonstrieren wir einmal, was daran schief geht.
Also erstmal ist S minus besteht aus einem Doppel 0 und quer 0 1 und so weiter. Ja, und da wäre zum Beispiel schief gehen, null quer ist ja wird in Beziehung gesetzt zu null. Null quer steht aber in Beziehung zu zum Beispiel 1, 1. Aber zu 1, 1 finde ich kein einziges Element aus der anderen Länge, aus x1, das durch s- in Beziehung gesetzt wird. Also,
so. Ja. Gut, ist das jetzt ein vollständiges Argument, dass die beiden Zustände nicht bisimilar sind?
Nein, im Endeffekt müsste ich sagen, dass für jede
Genau, ne? Also wir haben eine Simulation, deren Umkehrung ist nun mal keine Simulation. Das heißt, die ist selbst keine Bisimulation, aber das sagt natürlich nicht, dass man nicht vielleicht eine andere Bisimulation findet. So, wie zeigt man jetzt, dass man keine Bisimulation findet?
Jede Simulation muss auf jeden Fall diese Elemente irgendwie in Beziehung setzen zu 0.
Ja, das ist noch nicht mal die entscheidende Message. Ja.
Jede Simulation von der rechten auf die linke Seite muss 1, 1 und 0 enthalten.
Ja, einmal ranschreiben, dann wissen wir, wo wir sind, sonst behalten wir es nicht im Kopf. Also, ja, ich glaube, dann
macht man mal. Genau, also wenn wir von rechts nach links simulieren wollen, dann müssen wir ja irgendwas angehen, was bei dem Zustand 1,1 passiert, weil den können wir erreichen.
Ja, also fangen wir an mit einem Schritt vorher. Ne? Also wir fangen an bei also 0 quer.
Okay,
ja,
das heißt, null quer. Das heißt, wir haben auf jeden Fall 0 quer.
0 quer ist 0, nicht? Also wir malen jetzt mal Vierecke. Ja?
Also für 0 quer müssen wir einen Zustand finden, das kann nur die 0 sein.
Ja, also beziehungsweise das wollen wir ja widerlegen, dass die beiden in Beziehung gesetzt werden können. Also müssen wir damit anfangen praktisch. Ja?
So. Genau, und jetzt müssen wir, da es eine Simulation ist, für jeden Nachfolgezustand von 0 quer. Und dann nehmen wir uns jetzt 1, 1.
Das
ist ein richtiges Modell. Ja. 1, 1, irgendeine Nachfolge der 0 angeben, das muss die 0 sein. Das heißt, wir müssen in der Simulation das hier drin haben.
Ja.
Und jetzt können wir das eben umkehren. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, ist, also wir sagen jetzt 0 ist S und minus 1 von 1, 1. Und jetzt müssen wir auch für jeden Nachfolgezustand der 0, was die 0 ist, einen Nachfolgezustand des Zustands 1, 1 angeben. Da gibt es keinen, das heißt, wir haben gezeigt, dass das keine Bifurkation gibt.
Genau. Was ist hinsichtlich der Spielregeln jetzt also der Unterschied zwischen dem Simulationsspiel und dem Bisimulationsspiel? Wir sehen es praktisch hier in dem Beispiel.
Ja? Der Spieler kann in beiden Modellen spielen.
Spoiler kann in beiden Modellen spielen, genau. Nicht? Und das genau macht er hier. Er spielt erst im linken, nee, erst im rechten Modell, ja, also zieht erst den Nachfolger 1-1 von 0 quer. Nicht? Duplicator muss zur 0 nachziehen, hat ja keinen anderen Zug. Und dann kann anschließend jetzt Spoiler im anderen, also im linken Modell spielen. Und dann muss Duplicator von 1-1 ausspielen und hat keine Chance mehr. Gut, Fußballwitze verkneifen wir uns. Wie werden denn die Spielregeln im Gegensatz dazu für dieses gegenseitige Simulationsspiel? Wir haben ja gesehen, 0 und 0 quer sind gegenseitig similar. Ja, also 0 quer simuliert 0 und 0 simuliert 0 quer. Und da kann man ja auch uns für diese Situation der gegenseitigen Simulation ein Spiel ausdenken. Was wäre da denn der Unterschied in den Spielregeln?
Ja? Dass man sich am Anfang beantwortet, entscheiden muss, auf dem man spielt.
Genau, Spoiler entscheidet sich am Anfang, ob er links oder rechts spielt und dabei muss er dann bleiben. Nicht? Beim Bisimulationsspiel kann er sich zwischendurch umentscheiden. Also ein Beispiel von Wettrüsten und Overkill. Also wir haben hier extra diesen großen Eimer gekauft, damit der große Wischer reinpasst. Und jetzt gibt es plötzlich wieder einen Wischer, der so groß ist, dass er selbst in den großen Eimer nicht reinpasst.
Das Problem ist, der großen Eimer, mit dem kann man nicht wirklich Wasser holen.
Man kann auch schon mit dem kleinen Eimer nicht Wasser holen. Man bräuchte eigentlich mal das, ja? Na gut.
Der
springt sich dann trotzdem in den kleinen. Ja. Irgendwie immer mal anregen wollte, wäre das, wenn wir ein Eimerchen besorgen, mit dem man da Wasser reinschütten kann oder so. Ja. Oder ein Waschbecken, das wäre natürlich das Ideale. Ja. Aber, ja gut, aber selbst mit einem Waschbecken würde man ja kein Wasser da reinkriegen. Oder
nee,
das
ist nicht gut.
Ach so, natürlich. Ja, dann braucht man keinen Eimer mehr. Natürlich, ja, Ratterklick. Ja. Oh, oh. So, also es folgt etwas, das nennt sich im Skript ein Lemma. Vielleicht verdient es doch halbwegs den Namen Satz, auch wenn es wirklich sehr leicht zu zeigen ist. Und zwar ist das die Die Bisimulationsinvarianz der Modallogik. Also. Wir nehmen uns also her zwei bisimilare Zustände, x und y. Sagen wir, die stammen aus Modellen M1 und M2, der Klarheit halber. Seien vielleicht. Und Phi sei eine modale Formel. Dann, heißt eben Bisimulationsinvarianz der Modallogik, dass also bisimilare Zustände eben dieselben Formeln erfüllen, mit anderen Worten. M1 und x erfüllen Phi genau dann, wenn M2 und y das tun. So, der Beweis, wie gesagt, ist sehr simpel. Er ist per Induktion über Phi. Daran erkennt man schon, dass er sehr simpel ist. Nur sehr simple Aussagen lassen sich durch Induktion über die Formelstruktur zeigen. So, und genauer zeigen wir Folgendes für alle xy, ja, also nicht nur die im Claim, sondern für alle xy gilt. Gilt, wenn x und y, Quatsch. Wenn x und y, es ist ein bisschen verquast formuliert, aber es geht noch so gerade. Also, wir machen Induktion über Phi so grundsätzlich. Also eigentlich kommt der erste Satz als zweiter. Also, wir jetzt nehmen uns eine Bisimulation S her und wir zeigen dann, dass für alle x und y gilt, wenn x in Relation S zu y steht, also für diese konkrete Bisimulation, dann erfüllen x und y dieselben Formeln. Und das machen wir per Induktion über Phi. Also dieser Satz gehört eigentlich hier unten hin. Gut. Und wir gönnen uns noch dass wir, wenn bei dem, was wir zeigen müssen, uns auf eine Implikation zurückziehen können. Ja, also wir geben uns das Beste aus beiden Welten. Also wir nehmen als Induktionsvoraussetzung immer her Äquivalenz und zeigen aber nur eine Implikation. Warum dürfen wir das? Nun, wegen der offensichtlichen Symmetrie der ganzen Situation. Ja, also, ne, also eine Bisimulation ist in beiden Richtungen eine Bisimulation und sprich, das hier ist ein symmetrisches Statement und das hier ist ein symmetrisches Statement. Also reicht beim Beweis eine Implikation, die andere dürfen wir dann immer analog nennen. Vorher, wenn wir also die Induktionsbehauptung als Induktionsvoraussetzung verwenden, dürfen wir natürlich Äquivalenz nehmen. So. Hatten wir schon ein paar Mal, also in solchen Induktionen, wo hier eine Äquivalenz steht, sind immer alle Boolschen Fälle trivial. Ja, also bottom und nicht sind trivial. Insbesondere, also das Einzige, wo man immer ein bisschen hingucken muss, ist das nicht, dass das nicht trivial ist, hängt eben wirklich daran, dass es eine Äquivalenz ist. Nicht? Also, weil eben Äquivalenzen Negationen überleben. Ja? Also zwei Statements sind äquivalent, wenn ihre Negationen äquivalent sind. Das würde mit einer Implikation nicht hinhauen, denn wenn ich bei einer Implikation beide Seiten negiere, dann dreht sie sich um. Das ist bei einer Äquivalenz nicht so. So, also das ist alles trivial. Die interessanten Fälle sind einerseits der atomaren Propositionen. Na ja, gut, das ist eben natürlich hier einfach nur hart verdrahtet, ja, in Nummer 1. Also machen wir es einmal ausdrücklich. Wenn also x p erfüllt, dann folgt per Semantik x ist in v1 von p, dann folgt also per Definition, per Bedingung 1 aus der Definition von Simulationen, also s ist ja insbesondere eine Simulation, folgt also dann, dass y in v2 von p ist, und das heißt per Semantik y erfüllt p. Nicht? Also gut, für propositionale Atome klappt es eben per Definition des Begriffes der Simulation. So, der wahrhaft interessante Fall ist der für den Diamond. Wenn x also Diamond phi erfüllt, dann folgt per Semantik, es existiert ein x'. Man beachte hier meine sprachliche Verwendung des hingeschriebenen Existenzquantors. Ja. Ich habe das, glaube ich, schon mal gepredigt. Formale Existenzquantoren mit umgedrehtem E, ja, die haben einen begrenzten Scope, schon aus syntaktischen Gründen. Sobald ich den Existenzquantor wieder zumache, ja, ist das, was ich existenzquantifiziert habe, den Jordan runter. Dagegen ein sprachlicher Existenzquantor, der hat keinen Scope. Ja, sobald ich dieses x' hier per Existenzquantor eingeführt, also per sprachlichen Wort existiert eingeführt habe, habe ich es auch. Ja, das entspricht in formalen Beweisen wie in Fitch. Nicht, da habe ich hier so eine Existenzeliminationsregel. Ne? Existiert x Punkt phi, und dann habe ich hier ein Unterbeweis, wo ich ein C einführe, das Phi erfüllt. Ich schließe irgendwas Chi, was das C nicht mehr erwähnt, und schließe dann insgesamt Chi. Ja, das ist, so sieht also in formalen Beweissystemen der Umgang mit dem Existenzquantor aus. Und das tut genau das. Ja, also es gibt ein X' oder Y hier, oder hier ein C mit einer bestimmten Eigenschaft. Also nehme ich mir doch mal so eins her. Ja, und dann schließe ich weiter irgendwelches Zeugs. Gut, Message der Beweisregel, die man sich merken sollte, ist, es ist wichtig, dass am Ende das existenzquantifizierte Ding nicht mehr erwähnt wird. Aber gut, das wird natürlich so sein. So, also es existiert ein x' mit zwei Eigenschaften. Nicht? Also erstens, x' ist ein Nachfolger von x im ersten Modell, und x' erfüllt phi. So, per Eigenschaft 2 in der Definition von Simulation existiert jetzt, ich male mal das Quadrat hin, ja, ein y', das jetzt wieder Nachfolger von y ist und erneut in Relation s steht. Gucken wir, ob der Rest des Arguments in dieses kleine Rechteck passt. Also, nach Induktionsvoraussetzung, ja, das x' erfüllt die Formel phi, für die wir die Induktionsvoraussetzung schon haben. X' steht in Relation s zu y', also y' erfüllt phi. Und damit per Semantik, weil ja y' ein Nachfolger von y ist, y erfüllt Diamond phi. Und das war's. So, Okay, das ist also das mit der Bisimulationsinvarianz. Die beiden Wurzeln hier, 0 und 0 quer, sind nicht bisimilar. Und dieses Lemma da gibt uns im Prinzip einen Hebel in die Hand, das per Modallogik zu zeigen. Nicht? Wie?
Ja? Die einmal erfüllt wird und einmal nicht.
Genau. Zum Beispiel. Genau, Box Diamant True, also die, diese Formel hier, machen wir sie mal in farbig irgendwie. Box Diamond True, wo ist die erfüllt?
Im linken, oder?
Genau, im linken, nicht? Also alle nach, also ich, hier heißt, also Diamond True, was heißt Diamond True als Modalformel? Wann ist das wahr? Wenn es einen Nachfolger gibt. Ne? Also Diamond True heißt ja, es gibt einen Nachfolger, der True erfüllt. Gut, jeder Nachfolger erfüllt True. Das heißt also, Diamond True heißt, es gibt überhaupt mal einen Nachfolger. So, und Box Diamond True heißt, alle Nachfolger haben wieder einen Nachfolger. Gut, das ist für Null sicher wahr, denn der einzige Nachfolger der Null ist die Null selbst und die hat einen Nachfolger. So, dagegen hier haben wir nicht Phi, denn nicht? Genau. Also das hier wäre einer von denen, die hier die geboxte Formel, also Diamond True, erfüllen müssten, aber der hier erfüllt ja eben gerade nicht Diamond True. Ne? Ja?
Was mir gerade auffällt, also es müsste doch eigentlich gehen, dass man durch die Bisimulationsspiele immer eine Formel dieser Form erzeugt, und zwar indem man einfach angibt, in welchem Modell gezogen wurde.
Da müsste es einen Zusammenhang geben, ja. Also unter anderem, genau, ne, also diese Tatsache, dass da Box und Diamond alternieren, die entspricht gerade dem Verhalten von Spoiler, der zwischendurch die Modelle wechselt. So, wenn ich also jetzt, also das würde also dann die Formel der Gewinnstrategie von Spoiler entsprechen.
Schief geht, wenn es in der ersten schief geht, dann haben wir halt irgendeinen
Atom statt
dem Top stehen, und wenn es
im zweiten schief geht, haben wir das Top stehen, ja. Das müsste man extrahieren können, ja, dass man also aus einer Gewinnstrategie von Spoiler so eine Formel extrahiert, das würde ich auch sagen, ja. Ja, obwohl man ein bisschen vorsichtig sein muss, weil es ja Fälle gibt, das kommt gleich noch als nächstes, ja. Können wir gleich mit anfangen, ja. Also die Umkehrung. Ja, die Umkehrung wäre ja Vollständigkeit dieses Prinzips. Wenn zwei Dinge nicht bisimilar sind, finde ich immer eine trennende Modalformel. Und also ganz so kann es nicht sein, ja, aber wir sehen aber im Endeffekt sehen wir gleich im Beweis des Falls, wo es doch geht, sehen wir eine Strategie, wie man, oder eine Methode, wie man aus der Gewinnstrategie eben von Spoiler die Formel extrahiert. Im Allgemeinen geht es nicht. Das bringt uns also unmittelbar hier zu unserem nächsten Beispiel. Ja, und zwar können wir jetzt hier wischen. Ja, also wir haben. So, wir malen wieder fast dieselben Modelle hin. Also ich male insbesondere mal unser Modell rechts hin, ja, also 0, 1 unendlich, 2 unendlich und so weiter. Und hier nach unten kommt also hier 1, 1, hier 1, 2, 2, 2 und so weiter, wie vorher. Und links machen wir dasselbe, aber ohne den unendlichen Zweig. So, ich behaupte, die sind nicht bisimilar. Dazu müssen wir uns jetzt nur überlegen, wie Spoiler gewinnt. Genau gesagt sind die noch nicht mal gegenseitig similar. Genau, ne? Genau, also Spoiler zieht hier, nicht? Ich mach mal hier vielleicht in Rot mal wieder, ja. Also Spoiler zieht hier fröhlich den unendlichen Pfad entlang. Und Duplicator kann irgendwie eine möglichst große Zahl raten am Anfang, aber egal wie groß die Zahl ist, die er rät, ja, also irgendwann, wenn das ausgelaufen ist, dann hat also Spoiler ihn in die Ecke gedrängt. Der Spoiler kann immer länger. So, also die sind nicht bisimilar, noch nicht mal in der Einrichtung similar. Nicht, also sprich, die 0 simuliert nicht die 0 quer. Aber ich behaupte, die erfüllen dieselben Modalformeln. Gut, das Argument steht natürlich im Skript. Also nicht alles raten lassen hier. Ja, also die, ja? Ja,
es wird wahrscheinlich immer auf die Kantoren, nicht Kantoren, sondern Modal, also die Tiefe der...
Genau, nicht? Also,
auslaufen, ja. Und ich kann halt ja nur so tief gehen. Ich kann
genau. Ja, also jede Modalformel kommt daher mit einer Schachtelungstiefe der Modaloperatoren. Jeder Modaloperator, den ich runtergehe, läuft einen Schritt in diesem Modell. Nicht? Das heißt also, wenn ich eine Modalformel mit Schachtelungstiefe 23 für die Modaloperatoren habe, dann läuft die genau 23 Schritte in diese Modelle rein. Und wenn ich also hier bei 23 abschneide, sehen die Modelle ja genau gleich aus. Ne? Gut, es gibt den einen Zweig zweimal, aber das ist ja offensichtlich Piepe. So, nicht? Das heißt also, mit modalen Formeln kann ich die nicht unterscheiden. Also so ganz so uneingeschränkt wird es also nicht gehen, aus einer Gewinnstrategie von Spoiler jetzt so eine Trennformel zu extrahieren, aber ich kann mich einschränken auf eine gewisse Klasse von Kryptogrammen, und zwar auf die, die endlich verzweigend sind. So, was heißt endlich verzweigend? Naja, das, was man denkt, ne? Genau dann, wenn für alle Zustände x gilt, naja, die Menge der Nachfolger von x ist endlich, ja, und die schreibe ich so, nicht, dass die Menge aller y, sodass xry gilt, die ist endlich. So. Und das, was hier schief geht, ist eben genau, dass diese beiden Modelle nicht endlich verzweigt sind. Und da schließt sich jetzt also ran, dass etwas, das wirklich den Namen Satz verdient, auch wenn auch das hier nicht endlos schwer zu beweisen ist. Das ist der Satz von Hennessy und Milner, zwei sehr berühmte Leute, der besagt: Wenn M1 und M2 endlich verzweigen sind, verzweigend und wenn ich zwei Zustände habe, x in x1 und y in x2, die modal äquivalent sind, gut, das steht nicht eigentlich im Skript. Okay. Nee, ist gar nicht. Also. Also ich schließe noch eine Definition an. Also x und y heißen modal äquivalent, genau dann, wenn für alle modalen Formeln phi gilt, x erfüllt phi, genau dann, wenn y phi erfüllt, also zwei Zustände sind modal äquivalent, wenn sie eben dieselben Modalformeln erfüllen. So, also das, jetzt haben wir die Voraussetzung beisammen. Wir haben also zwei endlich verzweigende Kripke-Modelle und darin zwei Zustände, die dieselben Modalformeln erfüllen. Dann folgt, x ist bisimilar zu y. So, ich wische der Einfachheit halber mal hier auf der linken Hälfte. Das haben alle, ja, kann ich? Gut. So. So, beim Beweis, da ist jetzt natürlich nichts mehr mit Induktion über eine Formel, denn ich meine, ich sehe überhaupt keine Formel. Ja? Im Gegenteil, nicht? Ich muss jetzt was Semantisches zeigen. Ich muss zeigen, dass also x und y bisimilar sind. Eine konkrete Formel habe ich ja gar nicht in der Hand. So, also ich muss zeigen, x und y sind bisimilar. Dazu muss ich eine Bisimulation angeben. Ja? Also, ich nehme hier die Menge aller Paare, achso, mit Klammern natürlich, die Menge aller Paare xy, so das gilt. X und Y sind modal äquivalent. Also ich nehme hier die Menge aller Paare modal äquivalenter Zustände. Und ich zeige, es ist eine Bisimulation. Und wieder mal ist das alles völlig symmetrisch, ja, also S ist insbesondere offenkundig eine symmetrische Relation. Also reicht es zu zeigen, dass S eine Simulation ist, nicht? Also eine symmetrische Relation, die eine Simulation ist, ist natürlich eine Bisimulation, denn die Umkehrrelation einer symmetrischen Relation ist ja die Relation selbst, nicht? Wenn die also eine Simulation ist, dann ist auch ihre Umkehrrelation eine Simulation. Jo. Ja, was müssen wir dazu machen? Wir müssen uns ein paar von Zuständen hernehmen, das in dieser Relation steht, sprich also modal äquivalent ist. Und wir müssen diese beiden Bedingungen abhaken. Naja, warte mal, wir sparen ein bisschen Platz und setzen das noch in die Zeile hier. So, also wir müssen zeigen, dass das mit den atomaren Propositionen hinhaut. Gut, das ist der langweilige Teil, weil eben das mit den atomaren Propositionen gerade einfach hier genau von der Logik gewissermaßen geerbt ist. Also, wenn x in V1 von P ist, dann ist natürlich erfüllt xP nach Voraussetzung folgt dann, dass yp erfüllt, weil ja p eine modale Formel ist und x und y modal äquivalent sind. Und damit ist y in V2 von p. So, das Entscheidende ist also jetzt dieser zweite Teil. So, also jetzt muss ja irgendwann mal reinkommen, dass diese Modelle endlich verzweigend sind. Insbesondere ist also das rechte Modell endlich verzweigend und ich nehme mir jetzt mal die Nachfolger von y vor. Die Nachfolger von y sind endlich viele, also kann ich sie irgendwie endlich durchindizieren. Ja, also nicht? Also ich nehme her die Menge aller Nachfolger y' von y. Das ist eine endliche Menge, also gebe ich den Kindern mal Namen, die sollen mal heißen y1 bis yn. Wie gesagt, da nutze ich aus, m2 ist endlich verzweigend. So. Ich muss mir jetzt ja so einen Nachfolger x' von x vorgeben. Nicht? Das ist also hier ein Teil meines Vierecks. Hier unten. So, und ich muss jetzt einen Nachfolger von y finden, der dazu in Relation s steht. So, jetzt kommt dann doch tatsächlich mal ein Widerspruchsbeweis. Eigentlich möchte man die gerne eliminieren. In der Logik oder klassischen Logik trifft man doch am ehesten mal auf Stellen, wo man Widerspruchsbeweise nicht tatsächlich los wird. Also, wir nehmen also jetzt an, so ein y' hier unten würde nicht existieren. So, wir kennen alle Kandidaten für y', nämlich die y1 bis yn. Wir nehmen also an, die würden es alle nicht tun. Also unsere Annahme ist, naja, die würden es alle nicht tun. Was heißt denn nicht tun? Naja, also sie sind ja per Definition Nachfolger von y. Also was dann nicht hinhaut, ist, dass sie in Relation s zu x' stehen. Also ich nehme an, für alle in Frage kommenden Ys würde gelten, x' würde nicht in Relation s zu yi stehen. Wenn ich das zum Widerspruch geführt habe, dann habe ich gewonnen, denn dann weiß ich, dass in Wirklichkeit eins von denen doch in Relation s zu x' steht und das kann ich hier dann nehmen. Nee, die haben irgendwie keine Striche. Gut, ich hätte sie jetzt mit Strichen versehen können, aber eigentlich ist das Overkill. Ne? Also, so, also i, genau, yi soll das heißen. So, ja, jetzt haben wir unsere Annahme, also x' ist nicht in Relation s zu yi. Was heißt das? Nun, s war ja definiert als modale Äquivalenz. Die sind also nicht modal äquivalent. Ja? Mit anderen Worten, ich finde eine unterscheidende Formel. Unterscheidend heißt zunächst mal, entweder x' erfüllt sie und yi nicht oder andersrum. So, nun habe ich aber Negation in der Logik. Ja, also wenn ich das oder andersrum habe, dann negiere ich einfach die Formel und habe wieder den ersten Fall. Ne? Also haben wir ohne Einschränkung, ich schreibe mal dahinter wegen Negation, existieren modale Formeln mit phi i, die also jeweils von x' erfüllt werden. Und von yi nicht. So. Und ich behaupte, da sehen wir jetzt genau das, was vorhin angedeutet wurde, nicht? Dass wir also jetzt aus einer Gewinnstrategie von Spoiler hier im endlich Verzweigenden, weil wir diese Formeln hier aufzählen können oder weil wir nur endlich viele brauchen, jetzt hier eine Formel, eine trennende Formel konstruieren können, nicht? Nämlich von x, naja, also das x zunächst mal, das erfüllt ja die Konjunktion all dieser phi i. Jetzt mal ganz sorgfältig von i gleich 1 bis n, das ist eine endliche Formel. So, x' erfüllt die, also erfüllt x Diamond von der Formel, weil es ja x' erreicht. Und y erfüllt diese Formel aber nicht. Denn die Nachfolger von y, die kennen wir ja, das sind die yi und jedes der yi erfüllt ein phi i nicht. Ich sag mal dahinter, nicht? Da die yi alle diese Konjunktion nicht erfüllen. Also, naja, gut, jetzt habe ich jetzt zweimal yj. Ja, ist egal eigentlich. Ich meine, hier rechts brauche ich den Index nicht mehr, aber wollen wir mal ohne Shadowing auskommen. Also das yj, ja, irgendein Nachfolger yj von y erfüllt diese große Konjunktion ja nicht, weil eben gerade phi j nicht erfüllt wird. Und damit erfüllt also, weil die yi alle Nachfolger von y sind, erfüllt y nicht diese Diamond-Formel. Und damit haben wir hier unseren Widerspruch, denn die beiden waren ja per Annahme modal äquivalent. Jo, das war das schon, ja, also das ist der ganze Beweis des Satzes von Hennessy Milner, so kann man auch berühmt werden. Nicht das Falsche suggerieren, das soll einem erstmal einfallen, ne? Überhaupt, dass das wahr sein könnte, muss einem erstmal einfallen. Jo, so, das war das eine, was also Umkehrung angeht. So, und das andere, jetzt haben wir das mit unserer Bisimulationsinvarianz nicht mehr da stehen. Das andere, was wir ja, also die Motivation, mit der ich vorhin Bisimulationsinvarianz eingeführt hatte, war ja, Bisimulationsinvarianz ist eine obere Schranke auf die Ausdrucksmächtigkeit von Modallogik. Ja, das kann man nämlich dahingehend lesen. Jede durch modale Formeln ausdrückbare Eigenschaft ist bisimulationsinvariant. Umgekehrt ausgedrückt, wenn also irgendeine Eigenschaft nicht bisimulationsinvariant ist, dann kann ich sie auch nicht durch eine Modalformel ausdrücken. Ja, also, ne, ich mache hier also ein Beispiel, ja. Also das ist nicht die Umkehrung, Entschuldigung, das ist die Kontraposition natürlich. Wenn also irgendeine Eigenschaft p von x, sagen wir mal, nicht bisimulationsinvariant ist, dann folgt dann folgt, P von x ist nicht modal ausdrückbar. Und ein Beispiel steht im Skript, nicht? Also wenn ich das jetzt mal in der Korrespondenzsprache ausdrücke, wir haben ja Modallogik per Standardübersetzung eingebettet in Prädikatenlogik erster Stufe und da haben wir diese Übergangsrelation zwischen den Zuständen, die haben wir mit R bezeichnet. Das hier wäre also eine Eigenschaft, die ist First Order ausdrückbar. Ja, also das ist ja die andere obere Schranke, die wir kennen. Also durch die Standardübersetzung wissen wir, Modallogik bettet in Logik erster Stufe ein. Und also was in Logik erster Stufe nicht ausdrückbar ist, das ist schon mal in Modallogik erst recht nicht ausdrückbar. Aber das hier immerhin, das wäre also in Logik erster Stufe in der Korrespondenzsprache ausdrückbar. Sogar mit einer Formel mit eben nur einer Variablen. Ich meine, klar, also Formeln mit mehr als einer Variablen, die echt von beiden Variablen abhängen, die kann ich natürlich erst recht nicht ausdrücken, weil jede modallogische Formel nur von einer Variablen abhängt. Aber das hier immerhin wäre mal ein Kandidat. So, das hier, das ist, behaupte ich, nicht modal ausdrückbar. Und zwar deswegen, weil es nicht bisimulationsinvariant ist. Gut, man müsste also jetzt, um zu zeigen, dass es nicht bisimulationsinvariant ist, geben wir an zwei Modelle, die zwar bisimilar sind, wo aber die Formel einerseits erfüllt wird und andererseits nicht. Ne? Und zum Beispiel haben wir hier ein Modell, das die Formel erfüllt. Nicht? Also der eine Punkt, den wir hier haben, der erfüllt Rxx, der steht also zu sich selbst in Relation. Und hier haben wir keinen solchen Punkt, beziehungsweise es reicht uns irgendwie, den hier anzugeben. Also dieser hier steht nicht zu sich selbst in Relation. Aber wenn ich das hier mal 0 und das hier, keine Ahnung, A und B nenne oder sowas, ja, obwohl das sieht so nach, wir nennen es vielleicht lieber 1, 2. Diese Relation hier, die also links und rechts jeweils alles zueinander in Beziehung setzt, das ist ganz sicher eine Bisimulation. Nicht? Denn ja, alle Zustände sehen ja gleich aus. Die haben einen Nachfolger, in Abwesenheit von propositionalen Atomen wäre ja die einzige Unterscheidungsmöglichkeit zwischen Zuständen, dass mal einer stecken bleibt. Das tritt hier nicht auf. Nicht? Also das hier das ist eine Bisimulation, insbesondere sind 0 und 1 bisimilar. 0 erfüllt Rxx und ja. Und 1 erfüllt das aber nicht. Also ist diese Eigenschaft, eine Schleife zu sein, die ist nicht modal ausdrückbar. Jo. Und auch da gibt es jetzt eine Umkehrung dieses Prinzips. Ja, also ich weiß, um modal ausdrückbar zu sein, muss ich also mindestens First Order ausdrückbar sein und ich muss bisimulationsinvariant sein. Und der Satz von Van Bentheim, berühmter Satz, der besagt, wenn ich so einen Kandidaten habe, also etwas, was in voll ausdrückbar ist, gut, das nehme ich also an, der Einfachheit halber sei gleich als First-Order-Formel gegeben, und das außerdem noch bisimulationsinvariant ist, dann folgt, das ist modal ausdrückbar. So, das ist jetzt hochgradig nicht trivial. Ja? Also gut, im Originalbeweis von Van Bentheim steckt richtig schweres Geschütz drin. Also sowas wie Modelltheorie, Ultraprodukte, saturierte Modelle und so Zeugs. Gut, es hat sich später gezeigt, das ist so ein bisschen Overkill. Ich mache mal hier einen Schrägstrich hinter. Man kann das also auch zeigen mit wesentlich elementareren Mitteln, insbesondere ehrenfeuchtfreies Seespielen. Und damit gilt also nach Rosen, das ist also aus den 90ern, 95 glaube ich, ein Resultat oder 97, gilt das auch noch über endlichen Modellen. Ja, also über endlichen Modellen ändert sich wohlgemerkt beides. Ja, also sowohl die über die Bisimulationsinvariantenformeln ändern sich, als auch die Dinge, die modal ausdrückbar sind, ändern sich, weil ich jeweils andere Modellklassen habe, über die ich quantifiziere. Aber es bleibt trotzdem wahr. Es ist übrigens, also es gibt für viele Fragmente von Logik erster Stufe so Charakterisierungssätze in Gestalt von semantischen Invarianzen. Die meisten überleben nicht in endlicher Modelltheorie. Es gibt zwei, die es tun. Das ist also einerseits hier die Charakterisierung von Modallogik und ich meine andererseits die Charakterisierung des positiv existenziellen Fragments. Das sind gerade alle Eigenschaften, die von Homomorphismen von Modellen bewahrt werden. Homomorphismus heißt, es werden Prädikate vorwärts bewahrt, aber nicht unbedingt rückwärts. Also das sind die einzigen beiden Charakterisierungssätze, die also im Endlichen überleben. Der andere, also der Satz von Rossmann ist das dann im Endlichen, der ist also noch neuer und noch viel, viel schwieriger irgendwie. Also der Rosensatz, der geht noch, den könnten wir im Prinzip hier mit unseren Mitteln machen. Und in der Tat, Tadeusz macht den, wenn er logische Grundlagen von Datenbanken macht. Das ist nämlich ein anderer Name für endliche Modelltheorie und da gehört sowas natürlich hin. Das kann man im Rahmen so einer Veranstaltung hier machen. Satz von Rossmann wäre wahrscheinlich eher ein zu hoch. Jo, also den beweisen wir nicht. Ja, also wie gesagt, man kann ihn im Prinzip machen, aber so viel Zeit haben wir jetzt nicht. Aber er liefert eben eine Rückrichtung hier zu solchen Argumenten hier. Das heißt, wenn ich was habe, was nicht modal ausdrückbar ist, dann kann ich das immer dadurch zeigen, dass das also, dass irgendwo die Bisimulationsinvarianz schief geht. Jo. Das wäre es für heute. Damit ist der Zettel vollständig lösbar, wie angekündigt. Am Donnerstag, wie gesagt, Übung. Ja, sind noch Fragen?
Das war uns noch nicht ganz klar. Die Schlussregel, also in der Aufgabe 3.
Ja. Sie gehört jetzt nicht direkt zu einem System natürlichen Schließens, nein. Man kann sie einbauen in sowas Ähnliches, nämlich in Sequentensystem. Wir sehen sowieso das Duale davon noch im Tableau-Kalkül. Ja, der Tableau-Kalkül funktioniert ja immer umgekehrt wie Schlusssysteme. Ja, ein Schlusssystem hat Regeln, die sagen, wenn die Prämissen gültig sind, dann auch die Konklusion. Und ein Tableau-System stellt das auf den Kopf, einfach per Dualisierung, und nennt dann allerdings immer noch dann den oberen Teil die Prämissen und den unteren Teil jetzt mehrere eventuell die Konklusionen, haben wir ja gesehen, und sagt also, wenn die Prämisse erfüllbar ist, dann mindestens eine der Konklusionen. Das ist genau die Dualisierung von so einer Schlussregel dann immer. Und da finden wir das wieder, also in unserem Tableau-System taucht die dann auch auf, nicht? Und also wie gesagt, unser Tableau-System ist also dual zu einem Sequentensystem, was man cum granusalis als irgendwie eine Abstraktion eines natürlichen Schlusssystems ansehen könnte. Ja, und es gibt auch natürliche Schlusssysteme für Modallogik. Ja, machen wir jetzt hier nicht, aber gibt es. Muss einen an der Stelle nicht interessieren. Es soll nur gezeigt werden, dass die Regel korrekt ist. Also wenn die Prämisse gültig ist, dann auch die Konklusion.
Okay, muss einfach annehmen, wenn ein Modell natürlich oben kommt. Dann zeigt es ja. Aber nicht ein Modell und ein Zustand, sondern wirklich ein Modell und jeder Zustand.
Genau, ne? Also es ist jeweils, also sonst stimmt es auch nicht. Ja, also pro Zustand ist es einfach nicht wahr. Ja,
jeder Zustand eines Modells erfüllt die untere Formel.
Genau, also man muss praktisch zeigen, dass das eine globale Konsequenz ist, die da angegeben ist. Ja?